ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Hä? Gibt's keine Blink-182-Sommerhymne?
Ein bisschen Pupi-Pipi-Kacke-Humor gab's natürlich auch dazu.
Ich schreibe euch die kitschigste, eingängigste, belangloseste Sommersingle, die ihr je gehört habt.
Wie alt bist du, Pat?
Ja, nicht zu alt, um über solche Witze zu lachen.
Das Flugzeug steht für Abheben, also Take Off, Pants, Jacket.
Ach,
ich hab das überhaupt nicht gerafft.
Ach, echt? Gerade kann ich jedenfalls nur an Carrie denken und daran, dass ich nur noch 3 Wochen habe, sie zum Abschlussball einzuladen.
Ich bin Frank König, hallo. Irgendwie haben wir dieses erste Halbjahr 26 unsere Punk-Wochen. Die Ramones waren dabei und zuletzt die Ärzte mit Le Frisur und die Toten Hosen mit Opium fürs Volk. Jetzt wieder über den großen Teich und dann einmal quer durch die Staaten ins Punk-Rock-Mekka Kalifornien. Genau, ihr habt es erkannt, The Rock Show war das von Blink 182. Take Off Your Pants and Jacket heißt das Album. Pop-Punk aus dem Jahr 2001. 25 Jahre ist das her, dass die Scheibe rausgekommen ist. Genauer gesagt war das am 12. Juni. Blink 182 waren damals bekannt für ihren, sagen wir mal, Pubi-Jungs-Pipi-Kaka-Humor. Nur, dass sie eben keine pubertierenden Jungs mehr waren. Mit Mitte 20, Anfang 30, da darf es schon mal ein bisschen gediegener werden. Aber wie macht man das, ohne die eigenen musikalischen Wurzeln zu verraten? Ein nicht ganz einfacher Prozess, der die Band auch an den Rand der Spaltung brachte. Musikalisch anspruchsvoller werden, sich aber weiter für die Belange von Teenagern einsetzen. Das war der Plan und der ist aufgegangen. Konzeptalbum rund um das Thema Erwachsenwerden. Authentisch bleiben ist dafür ein Erfolgsrezept, wenn man auf die 30 zugeht und die Kids noch mitnehmen möchte jedenfalls. Stay Together for the Kids ist ein Song über das als Kind selbst erlebte Trauma einer Scheidung. Mit dem wütenden Song über die Folgen einer Scheidung in Kinderseelen haben Blink 182 einen Nerv nicht nur bei den Teenagern getroffen. Das Album wurde in den USA mit Doppelplatin ausgezeichnet und hat sich weltweit über 14 Millionen Mal verkauft. Blink 182 hatten sich als stadionfüllende Superstars etabliert. Ach ja, und ein bisschen Pubi-Pipi-Kacke-Humor gab es natürlich auch dazu. Versucht mal den Titel Take Off Your Pants and Jacket ganz schnell auszusprechen, dann ändert sich was. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder in Ihrer Apotheke. So ungefähr in der Geschwindigkeit. Die Auflösung dieses Wortspiels dann später. Jetzt begrüße ich erstmal aus der SWR1 Musikredaktion Patrick Schütz und Johannes Häupt. Hallo ihr zwei.
Guten Tag.
Hallo.
Wir gehen mal zurück ins Jahr 2001. Im Januar wird George Bush der 43. Präsident der USA. Shrek, Harry Potter und der Herr der Ringe sind im Kino. Und wer wollte und es sich leisten konnte, konnte sich 2001 Take Off Your Pants and Jacket ab Oktober etwa auf dem neuen iPod anhören. Damit startet damals der Weg von physischen Tonträgern hin zu digitalem Musikkonsum. Als Take Off Your Pants and Jacket rauskommt, ahnt noch niemand, dass der 11. September die Welt nachhaltig verändern wird. Und das nicht zum Besseren. Die Anschläge von Al-Qaida-Terroristen mit zu fliegenden Bomben umfunktionierten Verkehrsflugzeugen auf das World Trade Center und das Pentagon schockieren die Welt. Zum ersten Mal in der Geschichte wird Artikel 5 des NATO-Vertrags ausgelöst, der die Partner verpflichtet, militärischen Beistand zu leisten, sollte ein Mitgliedstaat angegriffen werden. Schon im Oktober beginnen die USA auf der Suche nach dem Terrorpaten Osama bin Laden eine groß angelegte Militärintervention in Afghanistan. Die Ereignisse wirken sich auch auf Blink 182 und die Vermarktung von Take Off Your Pants and Jacket aus. Kommen wir gleich noch drauf. Platz 1 der Single-Jahrescharts in Deutschland sind Atomic Kitten mit Hole Again. Der nächste 2001er Meilenstein ist, wenn ich das hier richtig in unserer allwissenden Excel-Tabelle sehe, im November Swing When You're Winning von Robbie Williams. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Ah, herrlich. Pat, das ist Kontrastprogramm, oder? Erzähl uns die Vorgeschichte von Take Off Your Pants and Jacket.
Gott sei Dank noch nicht die Vorgeschichte von Robbie Williams, darauf bin ich nicht vorbereitet. Naja, ich starte mal 3 Jahre vor Take Off Your Pants and Jacket, genauer gesagt am 15. Juni 1998, elementarer Tag für Blink-182, denn da sollte die Band ein Konzert in Washington spielen und kurz vorher gab es eben die Trennung von ihrem ersten Schlagzeuger Scott Rayner. Travis Barker ist dann da kurzfristig eingesprungen, weil er zufälligerweise an dem gleichen Abend dort eben auch ein Konzert gespielt hat mit seiner anderen Band Aquabats. Travis Barker hat dann in nur 45 Minuten sich die kompletten Songs von Blink-182 draufgeschafft und es geschafft, eine tatsächlich ziemlich perfekte Show abzuliefern. Damit natürlich Tom DeLonge und Mark Hoppus mega beeindruckt und damit war er dann erstmal der offizielle Aushilfsdrummer der Band, denn ein offizielles Mitglied wurde er erst später. Aber egal, ob offiziell oder nicht, Travis Barker war dann dabei und hat auch mit seinem Schlagzeugspiel dafür gesorgt, dass die Band noch erfolgreicher geworden ist. Was das Besondere daran ist, darüber sprechen wir gleich noch sehr ausführlich, kann ich euch schon mal vorwarnen. Also, die Band, wie wir sie heute kennen, war dann endlich zusammen. Ihren ersten großen Hit hatten sie aber schon gehabt mit Scott Rayner und der hieß Damn It. Der erste große Hit für Blink-182 in den USA. Der Song hat ihnen damals einige Türen geöffnet und sie bekannter gemacht. 1999 kam dann der richtige internationale Durchbruch für die Band mit ihrem Album Anima of the State. Mit dem Album wurden Blink-182 dann plötzlich auch international richtig erfolgreich. Alles war mega harmonisch, man war ja irgendwie noch frisch zusammen als Band und weil man ja eben so frisch zusammen gewesen ist, gab es irgendwie keine Grenzen. Die hatten Spaß, die waren erfolgreich. Man war ja der heiße neue Scheiß in der Musikwelt, das heißt, man hatte sehr viele Gönner und das weltweit, also Geld war kein Thema mehr für diese Jungs. Dann kam der Plan, okay, neues Album, was steht an, was soll denn jetzt hier passieren? Wir sind erfolgreich, wir können tun und lassen, was wir wollen. Travis Barker, dem war das ziemlich egal, wohin es gehen soll, denn der kann eh alles spielen. Der tobte sich neben Punkrock auch noch im Metal aus, im Hip-Hop. Er hat als Schlagzeuger ein Solo-Album später auch noch rausgebracht. Also der konnte sich an vielen Orten selber verwirklichen. Bassist und Sänger Mark Hoppus dachte sich, never change a running system. Alles läuft mega gut, genau so wie wir es gerade machen. Lass uns das doch einfach nochmal machen, vielleicht ein bisschen fetter. Gut, und Tom DeLonge, der Gitarrist, der hat das ein bisschen anders gesehen. Der hat sich von der Band ein bisschen mehr Tiefgang erwünscht, ein bisschen mehr erwachsen werden, neue Sachen ausprobieren, mehr so ein bisschen in die Richtung Post-Hardcore, also so ein bisschen düsterer werden. Im Grunde genommen hat er sich also eine Weiterentwicklung gewünscht, ich glaube, das kann man sagen. Und mit dieser Einstellung und diesem leichten Spannungsfeld in dieser Band sind sie dann eben an das nächste Album gegangen und da ist so ein bisschen Stress ja auch schon vorprogrammiert.
Johannes, warum ist Take Off Your Pants and Jacket für dich ein Meilenstein?
Also zum einen kriegst du natürlich das, was draufsteht, nämlich Blink-182. Also es ist lustig, du hast diesen pubertierenden Pipi-Kaka-Humor, du hast diese ganzen Jugendthemen, die im besten Fall auch genau diese Zielgruppe abholt. Du hast saucoole Gitarrenriffs, du hast unfassbar eingängige Melodien, super Ohrwürmer, super zum Mitsingen, super auch zum mehrstimmigen Mitsingen, auch mit diesen Na-Na-Nas, Da-Da-Das. Aber eben nicht nur das. Also die Jungs sind da wirklich gereifter, haben sich da ernsten Themen gestellt, düstere Songs sind mit dabei, die wirklich berühren und echten Impact bei den betroffenen Personen hat. Der Sound ist ausgereifter als bei Anima. Also sie haben wirklich getüftelt und verfeinert und Mark Hoppus, der Bassist, hat auch selber gesagt, das hier ist der nächste Schritt für uns gewesen. Und was aber ich persönlich mit diesem Album natürlich verbinde, ist ein Lebensgefühl. Also du hast einen schlechten Tag, du kommst heim, du machst diese Platte an und du kriegst gute Laune, ja. Du bist auch direkt wieder irgendwie zurück in den 2000er, Skateboard-Kappe, wilde Partys. Einfach guter Pop-Punk.
Die Sache ist die, man mag ja die Musik, die man mit 14, 15 Jahren gehört hat, für den Rest seines Lebens, das definiert ja so ein bisschen den Musikgeschmack, sagt die Musikwissenschaft. Und ich war genau in diesem Alter. Ja. Das heißt, ich war genau deren Zielgruppe. Das heißt, ich hatte genau diese Erwachsenwerdensgedanken. Was passiert? Man ist natürlich das erste Mal verknallt, vielleicht auch unglücklich verknallt. In meinem Fall kann ich sagen, ja, natürlich war ich auch unglücklich verknallt und hatte Liebeskummer. Das heißt, das waren genau diese Themen, die mich abgeholt haben. Und ja, ich habe mit 14 auch ein Skateboard zu Hause gehabt. Ich war nicht gut über so einen kleinen Sprung, also also so ein Olli ist es nie drüber hinausgegangen, aber ich war die Zielgruppe und mich haben die sowas von abgeholt, das kann ich sagen.
Und das Cappy trägst du heute noch.
Das Cappy trage
ich heute
noch.
Und heute übrigens in der Redaktion auch heute anders, mit dem Schirm nach hinten.
Ich habe gedacht, ich mache mal was Verrücktes, aber ich habe mein Skateboard zu Hause gelassen.
Danke. Pat, wir bekommen immer wieder Zuschriften an meilenstein.swr.de mit der Bitte, mal genauer drauf einzugehen, was eigentlich die Merkmale der einzelnen musikalischen Genres sind, die wir hier besprechen. Bei Blink-182 sprechen wir von Pop-Punk. Was hat das zu bedeuten?
Naja, es ist ja ganz offensichtlich die Verbindung aus Popmusik und Punkmusik, aber ja.
Da, so weit bin ich auch.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber musikalische Definitionen sind ja immer so ein Ding. Ne? In diesem Fall ist es als Grundthese eben ganz einfach zu formulieren, finde ich. Es geht darum, die Energie und das Tempo des Punks zu verbinden, eben mit poppigen und eingängigen, oft auch tatsächlich einfachen, was ja nicht schlecht sein muss, Melodien und Hooklines und einem Songaufbau, den wir eben in Grundzügen auch aus der Popmusik kennen. Das heißt Strophe, Refrain, Bridge und so weiter und so fort. Inhaltlich geht es beim Pop-Punk eben nicht nur um politische Themen, sondern es geht eben das, was Johannes gerade schon gesagt hat, es geht ums Erwachsenwerden. Es geht aber eben auch um Party, um Hedonismus, um Scheiß auf morgen, wir leben heute. Also es geht schon darum zu rebellieren, was für den Punk ja typisch ist, aber eben halt in diesem Fall nicht im politischen Sinne.
Den Meilenstein-Podcast gibt es auch in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge und ihr könnt uns demnächst auch live sehen. Wir sind am 24. Juni im Pop-Up-Studio des SWR in Kaiserslautern. Wo das genau ist, wo ihr uns findet, findet ihr in den Shownotes. Foreigner 4 ist das Thema. Katharina Heinius und Stefan Fahrig sind dabei. 18 Uhr geht's los. Und los geht's jetzt hier bei uns mit dem Opener von Take Off Your Pants and Jacket. Hier ist Anthem Part 2.
Ich mag auch diesen knurrigen Bass-Sound.
Ja, unbedingt.
So.
Das ist auch eine ganz eigenwillige Verzerrung, finde ich.
Ja, es ist auch hart gedoppelt, glaube ich. Ja. Und wenn es jetzt gleich aber reinknallt nach dem
halt
Drum
auch so rein, das ist die Steigerung von dem Riff. Also
und wichtig ist der Break.
Ja. Der geht's auf, ne?
Ja. Genau.
Könnte auch eine Muppets-Puppe sein, oder?
Die ist auf jeden Fall sehr prägnant, das kann man sagen. Die erkennt man wieder. Tom DeLonge erkennt man super gut wieder.
Oh ja.
Anthem Part 2, ein Open, der das geneigte Publikum förmlich in das Album reinsaugt. Ich hatte es eben schon erwähnt. Und Johannes, man merkt gleich, dass das Album sozusagen episch angelegt ist, denn die erste Nummer bezieht sich auf die letzte Nummer des Vorgängeralbums.
Ja, so ist es. Der zweite Part, es gibt ja später sogar noch einen dritten, der ist aber jetzt nicht auf dem Album drauf. Der Opener sagt direkt, wo es lang geht, auch thematisch. Wir hatten es ja gerade eben schon angerissen, Jugendthemen. Und bei Anthem Part 2 geht es darum, dass Tom hat so ein bisschen Scheiße gebaut früher. Er hat mal gesagt, er hat bei dem Song, als er den geschrieben hat, daran gedacht, wie er von der Schule geflogen ist. Und er hat gesagt, er hat einmal getrunken. Er hat einmal getrunken, wurde direkt erwischt. Und aber seine Eltern waren wohl sehr, sehr, sehr konservativ und sind halt direkt irgendwie durchgedreht. Und dann hat er gesagt, ey, also sorry, ne, wenn ich als Kind wirklich so verkorkst bin, dann könnt ihr euch ja auch mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil ich glaube, da bin ich nicht allein dran schuld. Also das alles an mir dann rauszulassen, ist ja dann auch irgendwie falsch. Also auch so ein rebellierendes Element haben wir in dem Song drin. Generell auf dem Album auch dieser innere Zerrissenheit oder auch schon mal dieses, ja, Rebellion ist auch immer ein Ausdruck von irgendwie den Drang nach Freiheit zu haben.
Und die Grenzen auszutesten halt auch einfach, oder?
Ja.
So, das tun sie dann aber häufig anders verarbeiten in Form von, so, wenn sie diese Streiche da auflisten, das ist halt wirklich voll und ganz dieser derbe Pipi-Kaka-Humor. Ja.
Also in der Kritik stand mal drin, es wäre auch ein Schrei nach Führung.
Das kommt noch dazu, ja, auf jeden Fall. Ja. Wo war ich dran? Achso, bei den Streichen. Das, also wirklich, Allerlei Dummheiten.
Wie schön du das formulierst.
Ich versuch's mal nicht so ganz vulgär aufzulisten. So, also zum Beispiel in eine Badewanne wurde geschissen. Der Hund wurde mit Drogen gefüttert. Man hat sich natürlich über die Mütter der anderen Leute lustig gemacht. Geschlechtsverkehr im öffentlichen Raum gab's. Dann hast du aber natürlich auch ganz viele Probleme, die diese inneren Konflikte mit sich bringen. Selbstzweifel, Herzschmerz, Angst vorm ersten Date, da kommen wir später bestimmt noch zu. Außenseitererfahrungen sind mit drauf. Dann hast du natürlich die Angst vor Ablehnung. Ja, und natürlich Skaten, Sommer, Absturz und Sex, ne?
Die Klassiker.
Die Klassiker.
Das, was so dazugehört zum Älterwerden oder zum Erwachsenwerden. Pat und Johannes, ihr habt mir in der Vorbesprechung zum Album die Nase lang gemacht mit der These, dass es bei Blink 182 ein Baukastenprinzip beim Songwriting gäbe. Was hat's denn damit auf sich, Johannes?
Wenn du die Songs hörst, dieses Album hörst, dann finde ich, mir ist da irgendwie so aufgefallen, Moment mal, es ist ganz häufig irgendwie der gleiche Ablauf in der Dramaturgie eines Songs. Also du hast Intro, da geht's dann erstmal ziemlich auf die 12. Ich habe mal hier ein paar Sachen zusammengeschnibbelt, aneinandergereiht.
The Rock Show. Boah, ist sehr schnell, der Junge. Ja.
So, und dann wird's aber im Vers ein bisschen gemütlicher, also nicht vom Tempo her, aber man nimmt Dynamik raus, ja. Man nimmt die Instrumente raus. In der Regel ist das ganz oft einfach nur Bass, durchlaufende Achtelnoten oder vielleicht auch mal die Gitarre mit den Drums alleine, aber meistens nie alle zusammen. Auch da habe ich ein bisschen was zusammengeschnitten. Da haben wir jetzt die Gitarre, der Strophe alleine. So, und dann hatte ich eigentlich die These, nach diesem dynamisch eher nicht so auf die 12 Vers kommt Break und dann geht's voll auf die 12. Das stimmt leider nicht so ganz. Da habe ich mich selber so ein bisschen an der Nase herumgeführt, aber diese Breaks kommen natürlich trotzdem immer mal wieder. Auch hier mal ein kurzes Beispiel. Sind wir noch in der Strophe. Break. Und auf die 12. Ja. Und dann kommt natürlich ein Refrain, durchzogen von wunderbar mitsingbaren Melodien, coolen Riffs, einfach klasse, Ohrwurm. Und zwar gefühlt in jedem Song. Ja.
Sofort im Ohr, ja.
Und die laufen auch immer so richtig schön durch, ne?
Richtig, genau. So, dann kommt nach dem zweiten Refrain die Bridge im Regelfall und da nehmen sie nochmal alles raus. Da wird's nochmal ein bisschen ruhiger.
Ich finde, man kann immer ein bisschen hören, dass sie auf Akustikgitarren komponiert haben, ne?
Ja, schon so ein bisschen. Wir hören mal noch eine Bridge. Hier mal die Drums quasi alleine. Yeah. Und noch ein drittes Beispiel. So, und dann kommt hinten raus nochmal der melodiöse Refrain. Und das ist im Prinzip die Dramaturgie der Aufbau eines Blink-182-Songs.
Wunderbar, gut zu wissen.
Aber das Ding ist ja, das, was die machen, das kommt ja irgendwo her, so wie bei allem, ne? Also was bei Blink immer gesagt wird, dass sie die Band sind, die den Pop-Punk-Sound Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre definiert haben, stimmt. Aber wie Katharina immer so gerne sagt, ne, ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, so. Sondern die Jungs wurden von unfassbar viel Musik beeinflusst, aus der sie dann eben diesen prägenden, definierenden Stil des Pop-Punk heraus entwickelt haben. Also ein großer Einfluss waren zum Beispiel die Punk-Legenden von The Descendants. Da hören wir gleich mal rein. Da haben wir zum Beispiel den typischen Bass-Sound von Blink, also dieses Durchgeachtel von dem Bass, der so ein bisschen knurrig klingt.
Durchgeachtelt finde ich ein sehr
durchgeachtelt. Also
schönes Verb.
Es werden sehr oft
hast du das durchgeachtelt?
Sehr Achtelnoten gespielt, sehr, sehr, sehr häufig. Und die Descendants haben schnelle, verzerrte E-Gitarren, klar, typisch grundsätzlich für Punk. Schnelle Akkordwechsel, auch typisch für Punk. Und vor allem haben sie auch Akzente, die sie immer wieder in ihre Refrains reinpacken. Wir hören mal rein in den Song I'm the One vom Album Everything Sucks.
Da-ga-da-dam.
immer wieder auch da einzelne Akzentsätze, Drums und Gitarren gemeinsam.
Ja.
Also ganz besonders bei Blink sind natürlich die auch die verzerrten Gitarrenmelodien in den Hooks, wie wir sie zum Beispiel auch beim Song First Date gleich hören. Die hat es auch schon bei den Kultpunks von Bad Religion gegeben, hier in der Live-Version von ihrem Song American Jesus. Klingt ein bisschen wütender und nicht ganz so happy wie gleich bei First Date, aber das Prinzip ist halt einfach ähnlich. Tom DeLonge von Blink, der spielt diese Melodien allerdings gerne mal ein bisschen höher, damit die ein bisschen mehr durchdringen. Wir hören nochmal kurz rein in First Date. Auch nicht kompliziert, deutlich höher. Er lässt die Saiten klingen, weil er es über mehrere Saiten macht. Das breitet den Ton auch so ein bisschen aus. Also das ist alles sehr auf den Punkt, das ist sehr prägnant. Was Tom DeLonge an der Gitarre aber auch sehr gerne macht, ist, dass er eben so einen breiteren, beißenderen Klang hat. Das passiert zum Beispiel durch die Kombination von typischen Powerchords, die wir kennen, die ja geschlechtslos sind. Das heißt, wir haben den Grundton, die Quinte und nochmal die Oktave.
Geschlechtslos bedeutet weder Moll noch Dur.
Genau, ne? Weder Moll noch Dur. Das heißt, die haben keine Stimmung, die sind weder happy noch traurig. Und dann dazu kommt eben noch ein sogenannter Oktavakkord. Der ist eigentlich genau das, was wir uns auch da vorstellen. Also ein Akkord, der aus zweimal eigentlich nur dem gleichen Ton besteht, dem Grundton und der dazugehörigen Oktave. Das kennen wir zum Beispiel auch von Bands wie NoFX. Hier zum Beispiel beim Song Linoleum. Und hier haben wir auch direkt ein zweites typisches Punkrock-Merkmal. Die Steigerung durch die abgedämpften Saiten der Gitarre, also durch das Palm-Muting. Ja, dieses hohe, das sind die Oktavakkorde. Da ist, glaube ich, noch eine große Terz mit drin. Da ist auf jeden Fall noch was drin gewesen, was es so ein bisschen dissonant macht, weil dissonant, Auflehnung, da sind wir auch wieder bei typischen Punk-Sachen. So, jetzt haben wir also von den Spieltechniken schon ganz, ganz viele Bausteine, die wir gemeinsam zum Pop-Punk werden lassen können. Was uns jetzt von der Anmutung her noch fehlt für Blink-182, das ist eben diese Melancholie, die wir an vielen Stellen haben. Und die haben sich die Jungs von einer ihrer Lieblingsbands abseits des Punks abgeschaut, von The Cure aus Großbritannien. Hier zum Beispiel beim Song Just Like Heaven. Achtet da bitte einfach mal auf die Gitarre und auf den Synthi. Also wenn das verzerrte Gitarren wären, dann wären wir da schon sehr, sehr nah dran an der Musik von Blink-182. Später sind wir das auch.
Ich finde diese Verbindung so wild zwischen The Cure und Blink-182.
Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da,
Also wenn das die verzerrten Gitarren wären, dann wären wir da auch schon sehr, sehr nah an der Musik von Blink-182. Passt auch. Robert Smith von The Cure hat später auch mal bei einem Blink-Song tatsächlich mitgemacht. Gitarrist Tom DeLonge hat nach seinem zwischenzeitlichen Ausstieg bei Blink eine Band namens Angels and Airwaves gehabt. Und da hören wir das auch deutlich, dass es ja sehr stark davon beeinflusst worden ist. Wir hören mal rein. Hier zum Beispiel im Song The Adventure. Da gibt es auch noch eine kleine Prise U2 on top.
Ja.
Das ist die Musik von Tom DeLonge. Ein bisschen später.
Spielen mit dem Delay, ne?
So. Ja, ganz viel Hall, ganz viel Hall. Also das war mal ein kleiner Ausblick in die Musik, die Tom DeLonge außerhalb von Blink so gemacht hat. Aber jetzt mal kurz zurück zu Blink, weil da sind wir ja eigentlich. Synthies, die wir jetzt gerade schon gehört haben, die gibt es auch jetzt schon bei Blink-182. Die sind aber nicht so präsent, sondern die haben mehr so eine Funktion ganz weit hinten, um den Sound so ein bisschen anzufetten, um den zu verdichten, damit es mehr so eine Wall of Sound wird vielleicht. Wir hören mal rein in das Ende von The Rock Show. Da liegt überall der Synthi drunter und das hören wir besonders hinten raus. Und da hören wir auch nochmal ganz typisch für Blink diesen mehrstimmigen Gesang.
Auch das gibt man denen ja eigentlich gar nicht, ne? Du denkst, es ist Pop-Punk und dann haben die da hinten so ein Örgelchen drin. Ja. Wahnsinn.
Ja. Cool. Aber schon bei ganz vielen Sachen, auch bei ihrer ersten Single, bei Damn It, da ist auch schon die Schweineorgel da hinten dran. Die ist einfach so schön voll und fett macht.
Ja.
Also das erstmal so zu den...
Aber so diskret, dass es eben nicht sofort auffällt.
Du musst es wissen tatsächlich. Du guckst in die Liner Notes, hä, wieso ist da ein Keyboard? Und dann hörst du es nochmal und denkst, ach, guck an, da ist ja was. Ja. Da haben wir was entdeckt. So, also das erstmal so zu den Inspirationsquellen von Blink 182. Über Travis Barker, keine Sorge, haben wir nicht vergessen, sprechen wir gleich nochmal gesondert. So, und wenn wir jetzt diesen ganzen Pop-Punk-Baukasten zusammen haben, dann könnte man ja theoretisch gesehen sagen, ey, komm, ich schnapp mir mal meine Gitarre und bastel vielleicht einfach so in 20 Minuten mal einen Pop-Punk-Song, oder? Habe ich gemacht. Also wir steigen mal rein, so ganz, ganz typisch kraftvoll, mit der ganzen Chose auf einmal anfangen. Verzerrte, melancholische Gitarrenmelodie habe ich gestern gemacht. Oktavakkorde, damit es fett wird für den breiten Sound, und durchgeachtelte Noten auf dem Bass und Powerchords eben in so einer typischen Akkordfolge. Das zieht sich den ganzen Song durch. So, und dann kommen wir wieder zurück. Wir nehmen was weg. Ja. Es sind auch die gleichen Teile. So, jetzt haben wir noch so ein schönes Drumbreak drin, dass es so ein bisschen Varianz reinbringt, und wir können immer was dazu nehmen, wir können immer was wegnehmen, aber die Bausteine sind immer die gleichen.
Was für eine schöne Überraschung.
Und dann sind wir aber so langsam im Song drin, wir haben die Melodie verstanden, wir können zur ersten Strophe kommen, weniger, wieder mehr, der Bass läuft durch, Akzente haben wir drin, haben wir gesagt, und jetzt klingt es aber ein bisschen fetter, weil da war eben auch ein Synthi wieder drunter. Ganz, ganz weit weg.
Ja.
Also... Und wenn wir das alles haben, bei diesem Pop-Punk-Zeug, den wir aus dem Teenager-Film wie American Pie, da kennen wir genau solche Songs draus. Ich meine, das passt ungefähr, oder? Also, mach einfach mal die Augen zu, stellt euch mal eine Kamerafahrt vor, die so langsam auf eine amerikanische Highschool runterfährt und die Stimme im Film sagt sowas wie: Es war der letzte Sommer, bevor die Highschool endgültig vorbei war. 3 Wochen noch, bevor wir endlich erwachsen werden mussten. Frank würde vermutlich nach Marburg gehen, um Jura zu studieren. Johnny, keine Ahnung, was Johnny macht. Vielleicht übernimmt er den Waschsalon seiner Eltern. Und ich, keine Ahnung. Ich habe noch 3 Wochen Zeit, um das herauszufinden. Gerade kann ich jedenfalls nur an Carrie denken. Und daran, dass ich nur noch 3 Wochen habe, sie zum Abschlussball einzuladen.
Wow. Vielen Dank.
Pets ultimativer Schulwahnsinn.
Wow, was für ein Solo hast du hier hingelegt. Unglaublich. Was soll jetzt noch kommen? Das ist schwierig. Auffällig ist auch, dass der Sound auf dem ganzen Album sehr viel Wert auf Sounddesign legt. Bei Anthem Part 2 sticht die Snare Drum hervor. Und es war ja auch das erklärte Ziel von Travis Barker, sein Schlagzeugspiel und seinen Sound weiterzuentwickeln für die Band. Pat, da hast du auch ein bisschen was mitgebracht.
Ja, ich darf nochmal, ne? Ja. Also das Schlagzeug spielt bei Blink 182, klar, eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle. Und zwar weit mehr als noch bei anderen Rockbands, denn es klingt vom Raum her auch viel weiter vorn und bekommt im Soundgewand halt eben viel mehr Platz als bei anderen Rockbands. Kein Wunder, dass man da so viel Arbeit also in den Sound reingesteckt hat. Alleine das Drumkit zu mikrofonieren hat so lange gedauert, wie Travis Barker dann gebraucht hat, um das komplette Album einzutrommeln. Also der Typ ist auch einfach wirklich ein Tier. Aber jetzt ist die Frage eben, warum stecken die so viel Arbeit in den Drumsound? Eben weil Travis Barker so ein verdammtes Tier ist. Ich meine, der hat sich das ganze Set innerhalb von 45 Minuten perfekt drauf geschafft. Also er ist wirklich mit Abstand der beste, 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 beste Musiker in dieser Band bei Blink 182. Warum ist er so gut? Weil er wirklich sehr, sehr raffiniert spielt. Die Gitarren, die Bassparts, die sind oft nicht besonders herausfordernd. Das sind teilweise Gitarrenlicks auf 2 Seiten, da passiert nicht viel. Aber durch die Varianz im Drumspiel, durch die Raffinesse da, klingt das eben nach so viel mehr. Also wir haben von
dem... Ist ja auch in einem Trio, in einem Power-Trio, klassisch, ne, musst du ja auch sozusagen einen ersetzen. Da brauchst du mindestens mal einen, der für 2 spielt.
Das ist so. Wir haben eben davon gesprochen, dass das Baukastenprinzip in der Komposition von Blink zwar innovativ ist, aber eben halt einfach, was ich gerade sagte. Aber was macht das Drumming von Travis Barker jetzt so besonders so raffiniert? Der spielt halt nicht wie viele andere Punkbands so ein klassisches Bum-Bum-Chuck, 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 sondern sein Ziel ist es, das hat er mal in einem Interview gesagt, Zitat: Das Ziel ist es, einen eigenen Stil zu entwickeln. Ich spiele schnell, hart und wild, aber es begründet sich aus all den Stunden in der Marschkapelle und Jazzunterricht.
Ja, so, damals also, wieder. Also die Leute, die swingen können, die können eben auch Pop-Punk.
Der hat sich nicht einfach wie irgendein Typ dahinter gesetzt, so, ich spiele jetzt mal ein bisschen Schlagzeug und mach das. Also er ist nicht einfach ein Punk-Rock-Drummer, sondern der hat sich, seitdem er 4 Jahre alt ist, mit unglaublich vielen Einflüssen, tausenden Stunden mit unterschiedlicher Musik beschäftigt. also er kennt unglaublich viel. Das hilft schon mal dabei, kreativ zu sein, wenn du viel kennst. Mhm. Und was noch hilft, kreativ zu sein? Richtig, wenn du Probleme hast und kreativ werden musst, so, dann brauchst du ja Kreativität, um deine Probleme zu lösen. Bei Travis Barker war das zum Beispiel, dass er in der Schule in der Band AG war, beziehungsweise mit dabei sein wollte. Die Schule hatte auch ein Schlagzeug, aber das war eben für Rechtshänder aufgebaut. Und Travis Barker ist Linkshänder. So, das heißt halt, entweder du benutzt dieses Drumkit oder du spielst kein Schlagzeug. So, Travis Barker hat sich da reingefuchst und ist seitdem tatsächlich beidhändig. Mhm. Und wenn du mit beiden Händen so gut umgehen kannst wie mit deiner Haupthand, dann ist das natürlich auch ein guter Vorteil. Travis Barker kann und will immer was Neues schaffen und kann dabei halt eben auf unglaublich viel Wissen aus verschiedenen Musikrichtungen zurückgreifen, die er sich halt eben erarbeitet hat. Also kein Wunder, dass normale Drumbeats dem viel zu langweilig sind. Also wir hören in seinem Schlagzeugspiel auch immer wieder sogenannte Rudimentals, also Schlagzeugübungen, die eine Varianz reinbringen. Allein dadurch, dass man den gleichen Rhythmus mit den Händen schlägt, aber anders mit den Händen schlägt. Also ich mache mal hier mit den Fingern vor. Ich hoffe, das hört man. Das heißt, wenn ich jetzt einen Wirbel spielen würde, nur mit den Fingern, dann würde ich immer wechseln. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Also so, und wenn ich jetzt ein sogenanntes Rudimental spiele, also ein Paradiddle wäre ein Rudimental. Das bedeutet, ich schlage nicht rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, sondern rechts, links, rechts, rechts, links, links. Ja, ja. Das bedeutet, das klingt allein schon dadurch anders, dass ich so spiele.
Ja.
Klingt anders als...
Ja.
So, und alleine durch solche Sachen, dass er solche Sachen von diesen Marching Bands kann, bringt eine neue Varianz rein. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die Travis Barker reinbringt. Oder, dass er Dinge anders betont. Also bei einem typischen Viervierteltakt wird die Snare meistens auf den Zählzeiten 2 und 4 geschlagen, wenn es ein bisschen schneller klingen soll. Oder nur auf der 3, wenn man das Tempo so ein bisschen rausnehmen möchte. Wir hören mal rein beim Song Feeling This vom Nachfolgealbum. Versucht da mal mitzuzählen, wo da die Snare angeschlagen wird. Also als Nicht-Schlagzeuger. Der spielt sehr viel synkopiert, also mit vorgezogenen Schlägen.
Ja. Er kommt aber immer wieder dahin, wo er sein muss,
genau,
um die Band zu führen.
Genau, ja. Es macht interessant. Und man fragt sich, was passiert, aber es bringt einen nicht raus. Mhm. Das ist das Spannende dabei. Also wenn man jetzt genau hinguckt, kriegt man vielleicht einen kleinen Knoten ins Hirn. Aber und von solchen Beats gibt es unglaublich viele. Also eine andere Qualität von Travis ist noch sein unglaublich hohes Tempo, das wir eben schon in den Fills gehört haben. Und natürlich seine Präzision. Die gibt es halt eben auch durch diese Routine in den Marching Bands, wo du mit mehreren Drummern spielst, wo du wirklich tight sein musst, damit du auch nicht daneben hängst. Ja. Weil dann fällt das ganze Konstrukt so ein bisschen auseinander. Daher kommen diese Paradiddles, daher kommen andere klassische Drumfiguren, die er eben oft einbaut in seine Fills. Zum Beispiel beim Vorgängeralbum Going Away to College. Achtet auch da mal auf die Snare. Das ist eine ganz klassische Marching Band Einfluss, den man hier hört. Jetzt nur die Snare, die jetzt reinkommt.
Oh ja. Mhm.
Das passiert auch unter anderem durch Double Strokes. Ja, Double Strokes, schlägst du einmal auf die Snare und holst mit den Fingern, lässt den noch ein zweites Mal abtropfen und holst dann damit den Stick zurück. Dann hast du mit einem Schlag zwei gemacht. Das ist sehr, sehr typisch für Rock, aber er macht das halt sehr, sehr häufig. Und es gibt noch unglaublich viel mehr zu entdecken. Aber ich würde hier mal Schluss machen. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, die Musik von Blink nochmal nur in Richtung Drumkit sich anzuhören. Es gibt mega viel zu entdecken. Und wenn ihr draußen hart Schlagzeug hört seid, ich packe euch nochmal eine Kurzdoku zu Travis Barker in die Shownotes. Johannes, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte auch noch was sagen. Ja, aber Johannes zuerst.
Diesem Marching-Ding, ich finde auch, wenn du die Stimmung der Snare hörst, die ist ja total hochgepimpt. Ich meine, das gibt es in der Zeit öfter. Hör dir mal im Biscuit in so an, ist noch viel höher. Aber ich finde, das klingt in der Tonalität auch wie eine Marching-Snare irgendwie.
Ja.
So, also ist mir jetzt erst aufgefallen. Und die Synkopierungen, die Zählzeiten, finde ich, hört man auch immer ganz gut bei diesem ganzen Beckenklimbims, was er da alles rumhängen hat. Und noch ein kleines Splash und noch was. Und das macht er ja auch immer auf irgendwas so. Mhm. Aber wie du schon sagst, fang bloß nicht an mitzuzählen. Also,
aber Johannes, wie du schon eben gesagt hast, also jetzt hier dieser knallige, hohe Snare-Sound. Aber wenn man sich das Album mal durchhört, das meinte ich vorhin auch mit Sounddesign, er tüftelt gerade an diesem Snare-Sound mit einer Akribie. Ich glaube, er hat 5 oder 6 verschiedene Trommeln genutzt, allein um diese verschiedenen Sound, es ist nicht ein Schlagzeuger, der mit einem Sound durchspielt, nicht nur nicht mit einem Beat, sondern auch nicht mit einem Sound. Es klingt jedes Mal anders und songdienlich. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat eigentlich, diese Kunst, eine Snare dem Song anzupassen. Das fand ich grandios.
Und ich finde, in dem Punkt ist es irgendwie so überhaupt kein Punk mehr, weil mit Punk verbinde ich, du stellst dich mit irgendeinem Rotz-Equipment auf die Bühne.
1, 2, 3, 4.
Und machst 1, 2, 3, 4. Ja, genau. So, und das ist ja das komplette Gegenteil davon. Ja. Das ist schon ein bisschen abstrus in der Hinsicht, aber gut.
So, und bevor wir jetzt zum Cover-Artwork kommen, muss ich noch die Geschichte mit dem Albumtitel auflösen. Die Legende sagt, dass der Gitarrentechniker der Band Larry Palm beim Snowboarden war, als an einem regnerischen Tag ein Junge, andere Quellen sprechen von einem Freund, durch die Hüttentür gekommen sei und dessen Mutter oder ein anderer Freund gesagt haben soll, zieh dir die Hose und Jacke aus, ist ja alles ganz nass. Pull off your pants and jacket. Palm hat da sofort den Bandhumor parat gehabt in seinen Gehirnwindungen und gemerkt, dass wenn man diesen Satz im Englischen zu schnell und etwas schlurig ausspricht, take off your pants and jacket, rauskommt, was so viel heißt wie zieh dir die Hosen aus und hol dir einen runter. Diese Aufforderung zur Masturbation fand die Band dann irgendwie witzig. Nicht witzig fand Larry Palm, dass er für diese Idee nur schlappe 500 Euro bekommen haben soll. Rock'n'Roll Business as usual. Es kam zur Klage und am Ende hat man sich außergerichtlich auf $10,000 geeinigt. Das Ganze für einen blöden pubertären Witz. Hätte ich auch gern mal für einen meiner Cover. Soweit dazu. Johannes, das Cover-Artwork ist ziemlich speziell. Es arbeitet nämlich mit Symbolen, die für einzelne Bandmitglieder stehen.
Ja, drei Stück. Ein rotes Flugzeug, eine gelbe Hose und eine grüne Jacke. Du hast tatsächlich auch hier ein Wortspiel mit drin. Was macht denn dieses Flugzeug da? Also Hose und Jacke, irgendwie Klamotten, das passt zusammen.
Pants and Jacket.
So, genau, so, richtig. Das Flugzeug steht für abheben, also take off, pants, jacket.
Ach,
ich habe das überhaupt nicht gerafft.
Ach, echt? So. Das ist also noch ein drittes Wortspiel.
Ja. So. Und du hast es gerade gesagt.
Wenn man gar nicht wissen will. Ich habe Bilder im Kopf, die wollt ihr jetzt gar nicht im Kopf haben, aber gut, ein Flugzeug. Ein Flugzeug, eine Hose und eine Jacke.
Du hast es gerade schon angerissen, drei Symbole für jeweils die drei Bandmitglieder. Ja. Da haben wir auch eine Analogie zu Led Zeppelin IV. Die haben ja auch irgendwie alle eigene Logos. Ist ja auf der Schallplatte selbst drauf, auf dem Cover nicht. Page, Plant, Jones und Bonham. Und ja, hier die drei Kreise, die Feder, dieses Hose-Symbol. Hier ist es eben der Gitarren-Tom, der kriegt die Hose. Der Bass-Mark bekommt die Jacke. Ja, und Travis, der Schlagzeug-Travis, der hat das Flugzeug. Das ist im Nachhinein schon ein bisschen makaber, weil 2008 hatte Travis einen Flugzeugabsturz. Da sind auch einige Menschen ums Leben gekommen. Und er wollte dieses Symbol nach dem Flugzeugabsturz nicht. Er hatte sowieso Flugangst. Ja, aber sie benutzen bis heute diese Logos beim Merch, bei den Bühnenshows. Ja, Shirts, Hoodies, Poster, Grafiken, ist auf Bildschirmen drauf.
Ist auch ein Teil der Lightshow.
Ne? Ja. Ja, klar. So, und jetzt auch gerade im digitalen Zeitalter, also diese Logos sind ja eigentlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wie gemacht für diese Zeit. Als hätten sie es 20 Jahre vorher gewusst, was auf sie zukommt. Aber nun gut. Es gibt übrigens 4 verschiedene Albumversionen. Einmal die normale und dann noch 3 andere. Und da ist dann jeweils auf der CD eines dieser 3 Logos von den Jungs drauf. Und wenn man so sich das Booklet anguckt, dann stellt man fest, es gibt nicht nur Jacke, Hose, Flugzeug, sondern jeder einzelne Song hat auch noch ein Symbol. Also zum Beispiel Anthem Part 2 hat eine Flagge mit einer 2 drauf. Ja, ganz simpel. Online-Songs kriegt ein Laptop. First Date kriegt, ja, dann haben wir wieder Pipi-Kaka-Humor, ein Kondom. Ja, und so weiter und so fort.
Da muss ich gerade mal lachen, der Pet.
Wie alt bist du, Pet?
Ja, nicht zu alt, um über solche Witze zu lachen.
Ja, ich finde es auf jeden Fall irgendwie sehr cool, sehr originell. Hat auch so ein spielerisches Element. Kann man hinten sich auch mit dem Booklet ein bisschen auseinandersetzen, so ein bisschen mitraten. Ja, obwohl an für sich das Design jetzt, wenn du da drauf guckst, es ist schwarz und hast du diese 3 Logos. Es ist jetzt nicht irgendwie ein aufwendig gestaltetes Foto oder künstlerisch unfassbar sehr wertvoll. Aber ich mag es. Mir gefällt ja, dieser spielerische Ansatz und diese Doppeldeutigkeiten und diese Witze.
Ja. Ja, und es ist aber trotzdem total strukturiert. Aber du hast schon angedeutet, Johannes, es gab einen Marketing-Gag, 3 verschiedene Versionen vom Album.
Ja, wie gesagt, wir haben vorne diese drei verschiedenen Symbole drauf. Jedes Bandmitglied hat seine eigene Version bekommen. Und auf jeder Version waren noch unterschiedliche Bonusmaterialien dabei. Das waren mal Outtakes, da sind unterschiedliche Quatsch-Songs dabei. Und das heißt, jede Version hatte andere Songs mit drauf. Mhm. Das war natürlich irgendwie total cool. Die Band hat sich gedacht, ach geil, da können sich die Freunde treffen, zusammen Musik hören, die Sachen untereinander austauschen, die sie nicht haben. Drei Freunde kaufen drei unterschiedliche Versionen dieser Platte. Gab es eine Zeit lang, wurde dann runtergenommen irgendwann vom Markt. Die Marketingfirma wollte natürlich, geil, dann sollen die alle drei Alben jeweils kaufen. Fand die Band natürlich nicht so cool, weil die waren halt für, das war ja Musik für junge Leute, die vielleicht nicht so diese Kaufkraft haben. Mhm. Und die hatten irgendwie keinen Bock, sich daran zu beteiligen, dass ihre Fans im Grunde genommen ausgebeutet werden. Und diese Idee ist ja quasi aus dem Punk geboren, denn das haben sie sich abgeschaut, diese verschiedenen Versionen von NoFX. Die haben wir eben schon mal gehört, haben sie sich musikalisch ein bisschen dran inspiriert. Und bei deren Album Punk in Drublic, was das lustige Wortspiel ist wie Drunk in Public, also öffentlich betrunken sein. Punk in Drublic heißt das Album. Und die haben ihr Album so verkauft mit unterschiedlichen Tracklists drauf. Mhm. Da gab es auch wieder wirklich was zu entdecken. Und da haben sie gesagt, ey cool, das ist ursprünglich Punk. Wir finden die Jungs geil. Lass uns sowas auch mal machen. Wir geben den Leuten ein bisschen Bonusmaterial mit. Aber sie sollen schon noch ihr normales Album bekommen, damit auch jeder weiß, wo denn bitte die Hits sind.
Weiter geht's hier mit First Date, ist die dritte Nummer vom Album.
Ja, spielt der da die Snare rechts, links, rechts, links oder da? Das ist jetzt die Frage,
das, ne? Das müsste ich jetzt nochmal in halber Geschwindigkeit hören oder so.
First Date war auch die zweite Hitsingle. Es geht um das ewige Thema der ersten Verabredung. In diesem Fall Junge trifft Mädchen, Pat.
Ja, eine der typischen Rocksong-Ideen eigentlich und in diesem Fall inspiriert von Tom DeLongs erster Frau Jennifer Jenkins und eben der Situation von deren erstem Date. Tom war, wie das natürlich so ein Heranwachsender ist, bei Dates irgendwie super unsicher, der wollte sie beeindrucken, wusste aber, ich bin auch nicht perfekt, ich bin auch nur so ein komischer Dude irgendwie, hatte keine Ahnung, wie er eben mit diesen Selbstzweifeln irgendwie und mit diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, umgehen kann und genau darum geht's halt irgendwie in dem Song. Und in einem Interview hat er auch mal gesagt, dass er das eigentlich total unfair findet, daten zwischen Junge und Mädchen. Er hat mal gesagt, Zitat, ich beneide Mädchen immer, wenn die einen Kuss wollen, ist das super einfach, die halten ihr Gesicht einfach hin und tun es. Als Mann musst du auf Gott hoffen, dass sie einen will, wenn nicht, ist man der Trottel und dann geht man nach Hause als verwundeter Soldat.
Oh mein Gott, die armen Männer, die tun mir so leid.
Ja, ja.
Oh. Unsere Geschlechtsgenossen, wir alle sind so arm dran. Ja. Oh Gott, oh Gott.
Hashtag Ironie Ende.
Ja, genau. Die Geschichte, wie es überhaupt zu diesem Hit gekommen ist, besprechen wir gleich bei The Rock Show. Die muss man nämlich zusammen erzählen. Kommen wir erstmal zum Video. Da wird es richtig Rock'n'Roll. Nostalgisch irgendwie. Ich habe das geliebt, das anzuschauen. Die Band im VW Bulli T2 Samba-Ausführung, glaube ich sogar, mit diesen Fenstern im Dach.
Da war ich nicht dabei, da warst nur du dabei.
Fährt durch Kalifornien und stellt allerlei Blödsinn an, schaut Mädchen hinterher. Also diese typischen Rock'n'Roll-Klischees eigentlich von Kalifornien und so weiter.
Diese richtigen Rowdy-Klischees,
ja,
auch Rowdy, einfach.
Ne? Ja, ja, klar. Über Baseballschläger zwischen die Speichen und so. Es ist aber so überzogen, dass man weiß, die nehmen das auf die Schippe. Und meine Lieblingsszene ist, wie sie zum Schluss zu den Bee Gees mutieren.
Packen wir auch mal in die Shownotes.
Packen wir in die Shownotes. Klingt 182 als die Bee Gees, finde ich wirklich sehr geil. Und es ist angeblich auch so, dass eine Bee Gees-Dokumentation dieses Video inspiriert hat. Also nur das dazu. Ich hatte es gerade erwähnt, man kann First Date nicht ohne The Rock Show verstehen und hier ist die Nummer.
Da wieder die einfache Gitarrenmelodie vorne drüber.
Ja. Warum sitzt du eigentlich noch hier, Pat, wenn du das so gut kannst?
Ja, weil ich keinen Travis Barker habe. Aber das ist nur einer der Gründe wahrscheinlich. Außerdem würde ich euch zu sehr vermissen.
Ja. Oh. The Rock Show, die Lead-Single von Take Off Your Pants and Jacket und Pat. Es geht wieder um Junge und Mädchen, die sich auf einem Konzert treffen. Der Song reflektiert auch die Herkunft der Band und frühe Gigs in Clubs. und es bedurfte einer Primitivprovokation des Managements, um diese beiden großen Hits, nämlich First Date und The Rock Show, überhaupt entstehen zu lassen. Und das finde ich wieder so eine grandiose Geschichte, wie es manchmal so geht im Rock'n'Roll-Business.
Da frage ich mich, war genau diese Provokation genau so geplant und kalkuliert?
Oder erzählt man sie sich hinterher nur, damit es eine schöne Geschichte gibt?
Und ist diese Person, die das dann gemacht hat, ist die jetzt gut oder böse?
Ja, genau.
Also, worum geht's? Also diese Provokation hat exzellent funktioniert, muss man sagen. Die Situation war folgende. Die Band hatte die ersten Demos zum neuen Album zu Take Off Your Pants and Jacket aufgenommen und war eigentlich ziemlich happy. Und dann kam eben jemand vom Management vorbei und hat sich die Songs angehört und dann nur gefragt, hä? Gibt's keine Blink-182-Sommerhymne? Das fände ich ja jetzt schade. Das hat als Provokation eigentlich schon gereicht, denn Tom DeLonge und Mark Hoppes sollen dann ziemlich gekocht haben vor Wut und dem Typen vom Management entgegengeschrien haben, ich zitiere jetzt, ihr wollt eine verdammte Single? Ich schreibe euch die kitschigste, eingängigste, belangloseste Sommersingle, die ihr je gehört habt. Kurze Zeit später, Mark Hoppes hat sich in 10 Minuten hingesetzt und The Rock Show geschrieben und Tom DeLonge hat das gleiche gemacht mit First Date. So, also ich frage mich, wie haben die das dann gemacht? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann so unbewusst vielleicht analytisch an ihre eigene Musik rangegangen sind. Was halt macht unsere Mucke eigentlich geil und was macht die groß? Dann machen die genau das, was ich eben gemacht habe, nehmen ihren Baukasten und bauen in 10 Minuten eben diesen Song. Und es ist vielleicht unbewusst.
Wenn du dich recht erinnerst, hast du 20 Minuten gebraucht.
Ja, genau. Ja. Ich wurde ja auch nicht provoziert. Ich habe das ja aus mir selber herausgemacht, weil ich wissen wollte, ob das ansatzweise klappt. Also vielleicht haben sie dann unbewusst ihr Rezeptebuch, ihren Baukasten rausgeholt und haben diese beiden Songs geschrieben und es hat ja auch einfach funktioniert.
Das Groteske ist, es sind ja die erfolgreichsten Songs, die beliebtesten Songs des Albums.
Auch live. Wenn die Songs laufen, rasten die Fans völlig aus. Die gehen halt gut mit, das macht Spaß.
Wir hatten schon vom Spannungsfeld zwischen pubertärem Humor und dem neuen, ernsten, erwachsenen Image, welches das die Band angestrebt hat. Das Video von The Rock Show ist irgendwie auch eine Abrechnung mit den Unmengen an Geld, die im Musikbusiness investiert werden. Oder man könnte auch sagen, aus dem Fenster geschmissen werden. Pat, Ironie-Modus.
Ja, also im Video, finde ich, wird sehr dieser Pop-Punk-Gedanke weitergetragen. Also dieses hedonistische Feiern, was ich eben meinte, das Quatsch machen, was Johannes erzählt hat. Dieses Rebellieren, aber eben nicht politisch und alles inszeniert, als wäre es total spontan. Verwackelte Kameras, ein bisschen angelehnt an die ganze Skate- und Skate-Punk-Video-Ära der 90er Jahre. Aber kurz gesagt zur Story des Videos. Die Band bekommt einen Scheck von der Produktionsfirma. Du hast gesagt, Johannes, eben da stand $500.000
ja,
drauf.
Ja, meine ich, genau.
Also auf jeden Fall jede Menge Cash. Die Band, wie gesagt, die waren jetzt groß. Die konnten sich offensichtlich was leisten. Und sie sollten damit ein tolles Musikvideo machen. Stichwort Auflehnung, Stichwort Punk. Machen sie natürlich nicht. Sie lösen diesen Scheck ein, $500.000, kaufen sich einen alten Bulli und machen nur Blödsinn damit. Sie kaufen einen Fernseher, den zerdreschen sie mit einem Baseballschläger. Sie werfen das Geld wirklich von Häusern, sie werfen es aus dem fahrenden Auto auf die Straße, sie verschenken es einfach, sie kleiden einen Obdachlosen in den feinsten Zwirn, sie geben der Frau Geld, um ihr eine Glatze zu rasieren, sie signieren und verschenken, natürlich passt perfekt zum Image, Skateboards und all solche Dinge. Da gibt es noch ein paar Skateboard-Stunts und den ganzen Krempel und zwischendrin sehen wir die Band an unterschiedlichsten Orten live performen. Das wirkt für mich an vielen Stellen sehr inszeniert, macht überhaupt nichts, denn auch so spontan, ich finde das völlig in Ordnung, aber ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass man so spontan eben mal so in einem Banktresor spielt. I doubt it. Vielleicht waren ein paar Sachen spontan. Es fühlt sich für mich sehr gestellt an, aber es inszeniert die Band perfekt und zahlt natürlich komplett auf ihr Image ein.
Ich gehe mit, komplett ohne Konzept kann es nicht gewesen sein. Ich meine aber, mich erinnern zu können, dass die Plattenfirma wollte irgendeinen Pitch haben oder so und die Jungs haben gesagt, gib uns die Kohle, wir machen das schon, wird gut. Und dann ist das halt dabei rausgekommen. Das ist schon lustig. So, aber sie selbst werden sich dann natürlich schon hingesetzt haben und Gedanken gemacht haben. Weißt du, an was mich das erinnert? Jackass. Es passt auch voll in die Zeit.
Ja, genau. Total.
Genau. Dadurch ist das Video dann ja auch abgegangen bei MTV und so, ne? Anfang der 2000er Jahre ist in den USA die Scheidungsrate massiv nach oben gegangen. Man kann fast sagen, nach oben geschossen. Im Jahr 2002 endeten über 50% der Ehen mit einer Scheidung. Für Kinder ist das eine traumatische Erfahrung. Tom DeLonge und Mark Hoppes waren beide Scheidungskinder. Darum geht's in A Stay Together for the Kids.
In
wunderschöne Melodie.
Und ganz einfach.
Ja. It's hard to wake up. Und hier auch wieder die Snare. Jetzt klingt sie ganz...
ganz weit weg.
Ja, und so ein bisschen... Na, pappig ist das falsche Wort, ne?
Ja, aber es soll auch dieses betäubte Gefühl,
ja, genau,
ich, widerspiegeln.
Genau, ja. Genau, betäubt klingt sie. Ja.
Und ich finde, bei kaum einem Song singt Mark Hoppes so schön, ja, einfühlsam wie hier.
Ja.
Da ist der Schlagzeug jetzt auf einmal ein bisschen weiter vorne, ne?
Ja. Ein Müh nach vorne gerutscht. Ja.
Stay Together for the Kids, ein Song radikal aus der Perspektive des Kindes erzählt, dessen Familie vor seinen Augen zerbricht. Trauer mischt sich da mit zügelloser Wut. Ein beeindruckendes Werk, welches vielen Kids aus der Seele spricht, Johannes.
Ja, das ist es. Also nicht nur im Kontext dieses Albums, weil es ist auf einmal eine düstere Ballade. Hä? Ja. Wo kommt das denn her?
Ja.
Also Scheidung, Tom und Mark, du hast es angesprochen, haben es selber miterleben müssen. Mark mit 8, Tom mit 18 und genau diese Erfahrung verarbeitet er eben in dem Song. Tom hat mal geschrieben, es war mein 18. Geburtstag. Gut, eine andere Quelle sagt, es wäre der 20. Hochzeitstag der Eltern gewesen. Am Ende des Tages auch egal, vielleicht fällt das auch auf einen Tag. Auf jeden Fall hat er geschrieben, ich kam nach Hause und da waren überall auf dem Bürgersteig vor der Haustür bis zur Einfahrt Kratzspuren. Ich dachte nur, jo, was zum Teufel sind das für Kratzspuren? Ich folgte ihnen von der Einfahrt bis zur Haustür und als ich die Tür öffnete, waren alle Möbel weg. Jemand hatte sie rausgeschleppt. Ja, da wusste er dann, dass der Papa die Möbel da ganz alleine rausgezerrt hat. Mhm. Ja, die Mutter saß drin, hat geweint und für Tom ist natürlich alles zusammengebrochen. Ja, und dieses Gefühl, das kannten, du hast die Statistik gerade eben genannt, ganz viele Kids Anfang der 2000er. Das gab es vorher in dem Ausmaß nicht. Tom hat auch mal gesagt, ist das eine geschädigte Generation? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und für diese Teenies, die davon betroffen haben, das war natürlich die Hymne, ja. Erstmal haben die gesehen und gewusst, ey, da draußen gibt's auch noch andere, die dieses Gefühl haben, ja. Also ihr seid nicht alleine. Und die haben mit diesem Song auch auf einmal so ein Ventil bekommen, weil dieses Gefühl, du weißt überhaupt nicht, wohin mit dir, ja. Und das haben auch die Fan-E-Mails gezeigt, ja. Also da haben den Jungs viele, viele Fans geschrieben und sich bedankt für diesen Song und für die Botschaft dieses Songs. So nach dem Motto, ey, ich weiß genau, wovon ihr sprecht. Das Lied, das ist mein Leben. Also viele, viele Kids haben sich da zu Wort gemeldet und eben auch gesagt, ich bin nicht d'accord mit dem, absolut nicht, und bin wütend auf das Verhalten meiner Eltern. Tom DeLonge hat die Bedeutung von Stay Together for the Kids auch mal selber eingeordnet. Er hat gesagt, ich glaube, wir haben da was getroffen, das sich anhörte, als würden Teenies um sich schlagen, weil sie mitten in einem Sturm gefangen sind, über den sie keine Kontrolle hatten. Man wächst auf und denkt, die Eltern seien mächtiger, als sie tatsächlich sind. Sie wüssten viel mehr, als sie es tun, und je älter man wird, desto mehr lernt man, dass die aber auch nur Menschen sind. Also, die sind genauso verletzlich und zerbrechlich wie man selbst. Das ist natürlich auch eine harte Erkenntnis. Und dann hat er noch
aber
was.
Aber eine wichtige.
Auf jeden Fall. Ja. Klar, als Kind wächst man ja auch irgendwie auf mit, man himmelt seinen Papa an, seine Mama an, und das sind die perfekten Menschen so. Ja, und man will vielleicht auch so werden. Dann hat er noch zur Intention des Songs was gesagt, es geht gar nicht so sehr um die Musik, sondern es geht um die Emotionen. So, und genau diese Emotionen berühren die Menschen, sie fühlen etwas. Ich glaube, manchmal verlieren wir diese Bedeutung aus den Augen, wenn man Musiker ist. Da verliert man sich im Business, man verliert sich in der Arbeit, man verliert sich im Ruhm und so weiter und so fort. Ja, und dann holt einen plötzlich die Realität ein und man denkt nur, wow, Kunst ist wirklich wichtig, sie ist einfach unglaublich wichtig. Ja, ja, und das ist sie eben für die Teenies da gewesen. Also nix Pipi-Kaka-Witze, hier haben wir harten Tobak. Und das verdeutlicht natürlich auch so ein bisschen den Reifeprozess dieser Song auf der Platte, genau diese Themen anzugehen. So, und das ist eben auch so ein Song, den die Leute nicht erwartet haben, wo sie gedacht haben, ja, okay, das ist jetzt Animal of the State 2.0. Nein, ist es eben nicht.
So radikal wie der Song selbst ist auch das Originalvideo, welches allerdings zu Unzeit kam, wobei wir wieder beim 11. September 2001 und seinen Auswirkungen wären, Johannes.
Ganz grundsätzlich schauert das Video ja einen schon, weil es ist einfach total emotional, wenn du diese hilflosen Teenie-Gesichter siehst, die überhaupt nicht wissen, wohin mit sich. So, das Setting ist ein Vorstadthaus, das wird von einer Abrissbirne abgerissen. Ist eine Metapher für das Zuhause der Kids, das da von den Eltern jetzt von jetzt auf gleich komplett zerstört wird und eben diese hilflosen Kids zurücklässt. Jetzt sind Du hast es gerade gesagt, 9-11, diese Dreharbeiten, aber die haben zeitgleich zu 9-11 stattgefunden und Band und Crew haben da natürlich regelmäßig Nachrichten geguckt und haben dann aber da visuelle Parallelen festgestellt zu dem Zusammenstürzen des World Trade Centers. Und MTV war da total sensibel und hat erstmal komplett geweigert, das Originalvideo zu veröffentlichen. Dann hat man einen Vorspann davor gemacht und mit einer Textzeile hingeschrieben, so nach dem Motto, ey, es geht um Scheidungen. Und dann hat man aber tatsächlich mit demselben Team das Ding nochmal komplett neu gedreht. Das Haus wurde durch eine leere, dieses zerstörte, verfallene Haus durch eine leere Villa ersetzt. Und die Abrissbirne gab es dann auch nicht mehr. Die Teenies haben dann da so ein bisschen Sachen zerstört und so. Aber das macht ja, also dieses sprachliche Bild, die Metapher, die funktioniert ja dann gar nicht mehr. So.
Nee, wenn die Kinder das selbst zerstören, ist irgendwie der Sinn weg.
Ja, richtig.
Aber ich meine, es ist auch nicht mehr auffindbar, dieses zweite. Ne? Also jetzt, wenn du jetzt auf YouTube siehst, findest du das Originalvideo wieder, was ja auch gut so ist, weil es ja eigentlich die Botschaft ist.
Aber mit dem
ist.
Vorspann. Ja, ja. Mhm. Das habe ich mir angeguckt, genau.
Super interessant, was so die Realität manchmal mit Kunst veranstaltet, wo man sich denkt, das eine hat mit dem anderen nur noch mal eigentlich gar nichts zu tun, sind nur wilde Bildassoziationen, die man vielleicht hat und zeigt auch, wie sensibel diese Zeit damals war, 2001. Kommen wir zum Vermächtnis, Pat.
Also ich finde, dieses Album ist einfach so großartig, weil es eben auf vielen Ebenen diese krassen Unterschiede hat. Du hast diese Punk-Attitüde im Sinne von, ey, guck mal, was wir machen, ist total einfach. Schnapp dir eine Gitarre und mach Musik. Das ist ja das, wo Punk eigentlich auch herkommt. Du hast das, dieses ganz Einfache, mit dem du aber in verschiedenen Schichten trotzdem ganz, ganz viel bewirken kannst. Und auf der anderen Seite hast du dieses unfassbare Schlagzeug-Genie, was auf der anderen Seite sitzt, Travis Barker, der einfach richtig einen raushauen kann. Du hast Professionalität und du hast so ein bisschen, sorry Tom, sorry Mark, dieses leicht Stümperhafte an manchen Stellen, was einfach bewusst einfach gehalten. Das wirkt vielleicht auf den ersten Blick, als könnten sie es nicht besser. Das könnten sie mit Sicherheit. Aber sie halten es ja bewusst einfach. Ja. Und sie schaffen es, das auf der einen Ebene. Und sie schaffen es, diesen Pipi-Kaka-Humor, den viele noch mögen. Das einfach diese Einfachheit, dieses Infantile, dieses Unschuldige sozusagen, weil es tut ja im Grunde genommen niemandem weh. Das hast du auf der einen Seite. Es macht Spaß, es unterhält dich und es hat aber auch ernsthafte Botschaften, wenn wir auf Songs gucken wie Stay Together for the Kids oder auf andere Songs, wo wir merken, oder The Story of a Lonely Guy. Es geht um Einsamkeit, es geht um Selbstzweifel, es geht um Verlassenwerden. Mhm. Was mache ich mit meinem Leben? Dieses Verlorensein so ein bisschen. Und das schaffen die mit diesem Album unfassbar gut, auf eine Platte zu packen. Das passiert wunderbar nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu überlappen oder schlecht zu machen oder den Vorrang zu haben zu wollen. Und damit und mit diesem Sound, den sie geprägt haben und diesen Botschaften, weil das Leben ist nicht nur eins oder das andere, es ist alles. Ja. Und das schaffen sie auf dieser Platte mit diesen Spannungen, die es in der Band gab. Und damit haben sie eben eine ganze Generation geprägt, ein ganzes Genre geprägt. Und wir haben heute noch Spaß dran. Also ich setze mich gleich ins Auto und höre gleich nochmal die Platte, weil es einfach unfassbar viel Freude bringt auch.
Und Johannes?
Dito, tatsächlich. Ich werde hiernach auch mit zappeln und mit Luftgitarre spielen und mit Luftschlagzeug spielen. Es ist der Soundtrack einer Generation. Jetzt hat Mark Hoppus mal gesagt, Moment mal, das, was wir da beschreiben, das kannst du auch als 40, 60, 80-Jähriger fühlen. Du kannst dich immer noch mal neu verlieben, du hast Selbstzweifel, du eine toxische Beziehung haben und so weiter oder so fort. Das wird sich noch beweisen müssen, aber...
bei dir jetzt?
Bei mir mit 80 bestimmt noch, da habe ich noch ein paar Jährchen. Aber die Generation, die mit diesem Soundtrack aufgewachsen ist, die wird den definitiv auch mit 60 oder mit 80, wird diese Platte mit ins Grab nehmen.
Okay.
Was mich so ein bisschen traurig macht, ist, ich bin wie immer mit allem zu spät gekommen. Es sind genau die 10 Jahre Unterschied zwischen Pat und mir. Dieses Album hat diese 10 Jahre überlebt und herausgestrahlt. Ja. Wir haben damals ganz genauso dieses Zeug gehört und Green Day und wie sie alle hießen. Nur, dass das drumherum nicht mehr gepasst hat. Bei uns ist keiner mehr Skateboard gefahren. Also auch mein Alter wird diesen Soundtrack noch
30
mit
Jahre früher
nehmen und ins Alter.
Und trotzdem hast du dich eben von genau diesen Themen abgeholt gefühlt. Und wenn das Musik schafft, dann ist sie doch großartig, oder?
Wunderbar. Ich danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, ihr zwei. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Kollegen von Interpretationssache haben auch interessante musikalische Geschichten für euch.
Es gibt Musik, die sich unweigerlich in unserer Seele festsetzt. Oft sind es ein paar Töne, eine Melodie, die einfach hängen bleibt. Es kann natürlich auch ein mitreißender Rhythmus sein, der partout nicht mehr aufhören will. Manchmal kommt auch beides zusammen. dann wollen andere diese Musik mit ganz eigenen Sichtweisen zu neuem Leben erwecken.
I'd be running up that road, be running up that hill, be running up that building.
Ich bin Roland Kunz. Im Musikpodcast Interpretationssache gehe ich auf Entdeckungsreise und stelle verschiedene Interpretationen und Coverversionen in direktem Vergleich nebeneinander und erzähle die oft fesselnden Geschichten dahinter. Zum Beispiel, was Simon & Garfunkels Sound of Silence mit einem tropfenden Wasserhahn zu tun hat.
Hello darkness, my old friend.
Alle Folgen von Interpretationssache findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.